Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Leadership to Go. Für alle Führungskräfte und VerantwortungsträgerInnen aus Unternehmen und Schulen, die Arbeiten und Führen hinterfragen und neu denken wollen. Ich bin Romy Möller, Coach und Pädagogin. Und hier im Podcast teile ich mit dir Impulse und Tools zu den Themen New Work und Mindful Leadership, um mehr Tiefe, Verbundenheit und Freiheit in die Arbeitswelt zu bringen. Sowohl in Schulen als auch in Unternehmen. Für ein starkes Ich, ein starkes Team und eine starke Gesellschaft. Und jetzt geht es auch schon los mit der heutigen Folge. Heute möchte ich auf das Thema Mitarbeiterbindung noch einmal speziell schauen, und zwar im Bereich Bildung und Schule. Und hierfür habe ich mir Dr. Jörg Köpke als Gast eingeladen. Jörg hat 2007 Lehrcare gegründet, die erste bundesweite Personalberatung und Vermittlung für pädagogische Fach- und Führungskräfte. Mit ihm spreche ich darüber, wie er momentan die Personalsituation im Bildungsbereich wahrnimmt und wie Bildungs- und Schulträger zum attraktiven Arbeitgeber werden können. Und versprochen, diese Aussagen sind auch allgemeingültig. Reinhören lohnt sich also, egal aus welcher Branche du bist. Lass dich inspirieren in der Episode Nummer 86. Und damit herzlich willkommen in Leadership to Go Podcast. Wie ich schon eben im Intro angekündigt habe, sitze ich heute nicht alleine, sondern habe Jörg hier zu Gast. Herzlich willkommen, Jörg.
Hallo, Ronny.
So, und bevor wir jetzt gleich einsteigen, habe ich gesagt, ich überrasche dich erst mit einer Check-in-Frage. Und ich habe mir folgende Frage für dich rausgesucht. Welche Aufgabe hat dich bisher im Job am meisten erfüllt?
Aufgabe, oh je. Das lässt sich, glaube ich, bei der Komplexität und bei der Vielfalt, die dieser Job hat, gar nicht so einfach beantworten. Ich würde sagen, der tollste Lohn ist, wenn wir hier die richtigen Leute zusammenbringen und wir da als Personalberatung dazu beitragen können, Schule gut zu machen.
Und da sind wir ja eigentlich schon so total im Thema drin, weil es geht ja um das Thema Lehrkräfte und Schulleitung und ja, wie können wir eigentlich auch den Arbeitgebermarkt wieder da auch attraktiv machen. Und ich finde, es ist ja total wichtig, auch zu gucken, was erfüllt uns eigentlich, weil ich immer sage, wenn Menschen erfüllt sind in ihrem Job, machen sie auch einen guten Job. Bevor wir da aber jetzt gleich tief in die Fragen einsteigen, du hast jetzt schon irgendwie gesagt, ihr seid eine Personalvermittlung sozusagen. Magst du 2, 3 Sätze kurz mal zu dir erzählen, wer bist du eigentlich, was hast du gegründet und was hast du vielleicht auch davor gemacht?
Ja, das kann ich gerne tun. Also, ich bin selbst ausgebildeter Lehrer mit 2. Staatsexamen, habe Deutsch und Spanisch aufs Lehramt studiert fürs Gymnasium. Das auch erfolgreich abgeschlossen. Studium war gut, ne, vielfältig. Referendariat war herausfordernd für mich, ne, wie für so viele, aber nicht für alle. Das muss man auch sagen. Und da ich noch andere Wege gegangen bin, zum Beispiel promoviert habe in lateinamerikanischer Literaturwissenschaft, dann einen Ausflug ins Verlagswesen gemacht habe, war ich so ein bisschen breiter aufgestellt und hatte mir überlegt, was kann man denn außerhalb von Schule tun und gleichzeitig mit dem verbunden bleiben, was man eigentlich mag, was man gelernt hat. Und da hatte ich mir erst überlegt, Unterrichtsmaterialien von Lehrerinnen für Lehrerinnen im Internet irgendwie zur Verfügung zu stellen, denn die haben ja unglaublich tolle Sachen, die sie produzieren, die dann häufig in Schubladen verschwinden. Das gab es aber schon, ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ist vielleicht doch nicht der richtige Weg. Und damals gab es neue Vertretungslehrerregelungen in den unterschiedlichen Bundesländern. Nicht immer zur selben Zeit, aber da habe ich gedacht, ja Mensch, jetzt brauchen die Vertretungslehrkräfte, die haben teilweise gar keine Ahnung von Schule, weil es gar keine Lehrer mehr sein müssen. Und die Schulen müssen die Leute ja irgendwie suchen, da muss man Formulare ausfüllen, bietet doch Vertretungslehrkräfte für öffentliche und auch private Schulen, also Schulen in freier Trägerschaft an. Das war eigentlich die Ursprungsidee. Und du hast ja schon gesagt, Personalvermittlung, ja, das sind wir eben nicht, so haben wir uns erst genannt, Lehrcare, die Lehrervermittlung. Aber dann riefen natürlich die ersten Schulen an und sagten, haben Sie gerade mal einen Mathe-Physiklehrer? Und gerade mal einen Mathe-Physiklehrer hatten wir natürlich nicht, obwohl sich unser Kandidatenpool schnell gefüllt hat mit den unterschiedlichsten Leuten. Das muss dann ja von der Zeit, vom Ort und von den anderen Gegebenheiten her passen. Und seit ja mittlerweile über 17 Jahren Vertretungsunterricht machen wir also nur, wenn wir gefragt werden, da jemand zu besorgen. Wir sind eine Personalberatung, das heißt, wir beraten die Bildungsträger. Ne? Wen sucht ihr denn? Zu welchen Konditionen sucht ihr? Was habt ihr denn für Schulprofile? Was braucht ihr zu wann? Und dann sprechen wir Kandidaten an über die unterschiedlichsten Kanäle. Das geht bis ins sogenannte Headhunting rein, wobei Headhunting heißt für mich, man holt die Wechselbereiten ab, ne, die sich eben über Anzeigen nicht von alleine bewerben. Das ist kein Abwerben, das geht im Bildungsbereich gar nicht so attraktiv. Finanziell ist es dann nicht, aber es gibt eben tolle Schulen, tolle Schulprofile und wir bringen die Leute im Idealfall zueinander und im Idealfall sind sie auch glücklich miteinander.
Sehr schön. Danke erstmal schon mal für die Korrektur. Also sagen wir Personalberatung. Und du hast jetzt schon gesagt, seit 17 Jahren, ihr habt nämlich, oder du hast ja 2007 Lehrcare gegründet. Also es ist ja schon eine ganz große Zeit. Und in dieser Zeitspanne hat sich ja auch meiner Meinung nach, und du darfst das jetzt entweder bestätigen oder widersprechen, dieser ganze Arbeitsmarkt im Bildungsbereich verändert. Was hast du so wahrgenommen, auch in dieser Personalberatung? Was sind da vielleicht Herausforderungen? Und wie würdest du momentan so diesen Arbeitsmarkt beschreiben?
Ja, da gibt es ja unterschiedliche Aspekte. Also erstmal meine ehemaligen Kollegen und Kolleginnen, die das also mit Inbrunst jahrelang machen, also genauso lang wie ich und länger, das ist wirklich zu bewundern, weil Schule natürlich eine tolle Sache ist. Man hat mit jungen Leuten zu tun, man kann denen was vermitteln. Früher hieß es Inhalte, heute sind es die Kompetenzen, die da im Vordergrund stehen. Schule ist ja sehr komplex, da geht es ja nicht nur um Unterricht, da geht es auch um den ganzen Rahmen, Schulveranstaltungen, Projekte. Was hat sich da verändert? Ich glaube, dass Schule da vom klassischen Frontalunterricht sehr häufig weggekommen ist. Zumindest würde ich mir das wünschen. Das war schon damals Thema in meiner Ausbildung. Mit der Umsetzung war es dann immer so eine Sache. Ja. Dann ist Schule teilweise vielleicht auch ein bisschen schwieriger geworden, aus unterschiedlichsten Gründen. Bringen die Schüler und Schülerinnen das mit, das man braucht, um sie sozusagen zum nächsten Step zu führen? Wie wird Schule geleitet heutzutage? Wie kann Schule geleitet werden? Welche Möglichkeiten haben auch Schulleitungen hier Schule an die Bedingungen von heute anzupassen? Ich glaube, da hat erstmal Schule und das ganze Schulsystem, wenn ich es so nennen darf, eine ganze Menge zu tun und macht permanenten Wandel durch. Was bedeutet das für uns? Ja, am Anfang war ich ehrlich gesagt erstaunt, als nach der ersten öffentlichen Schule die Vertretungslehrer von uns haben wollte, die wir auch gefunden haben mit zweitem Staatsexamen, mitten im Schuljahr. Da war der Schulleiter total erstaunt, wo kommen die denn her? Ne, es gibt doch gar keine. Das heißt, vor 17 Jahren gab es einfach schon eine Knappheit. Ja, nun muss man immer sehen, oder ich sage das, man muss unterscheiden zwischen dem Fachkräftemangel, also es gibt einfach insgesamt zu wenig, ja. Und da muss man auch genau hingucken, wo gibt es denn zu wenig? Auf der Stadt, in der Stadt, auf dem Land, für die Grundschule, für die weiterführende Schule, in der Leitungsebene. Da muss man unterscheiden zwischen dem Fachkräftemangel und dem Bewerbungsmangel. Denn insgesamt ist die Situation, glaube ich, krasser geworden. Sie hat sich entspannt. Warum? Weil die Schule offener geworden ist. Also Quer- und Seiteneinsteiger werden ja auch eingestellt. Das ist ja eine bekannte Tatsache. Das hat die Situation einerseits entspannt, wenn es darum geht, Stellen zu besetzen, belastet aber natürlich die Quer- und Seiteneinsteiger, die ja gar nicht die Bildung haben, die wir als ausgebildete Lehrkräfte haben, belastet aber auch die Kollegen vor Ort, weil die natürlich erstmal integriert werden müssen. Ne? Und einige kommen da gut an in diesem System, andere kommen nicht so gut an. Kommt immer darauf an, wie werden die abgeholt, welche Hilfsmittel bekommen die an die Hand und was bedeutet das dann für Unterricht, Schule und vor allen Dingen auch die Schüler und Schülerinnen. Also da hat sich sicherlich was verändert, aber die Situation bleibt angespannt. Nun kann man ja die KMK, die ist da immer eher optimistisch, ne? GEW und Philologenverband sagen, nein, nein, das sind ja doppelt so viele Lehrkräfte und Schulleitungen, die fehlen. Es geht ständig durch die Presse und das erleben wir auch am Anfang. Wenn ich das nur sagen darf, am Anfang haben wir in unserem Pool geguckt, haben ein paar Anzeigen geschaltet, also meist auch nicht besonders hochpreisig, und haben ein bisschen in Xing geforscht und dann hatten wir ein paar Grundschullehrkräfte, die wir vorschlagen durften, die sich für das Schulprofil interessiert hatten vom Kunden. Mittlerweile machen wir einen riesen Aufwand, um überhaupt an die Leute zu kommen, also unser eigener Datenpool, Social Media Kampagnen, Präsenz sowieso auf Social Media, Facebook, Instagram und so weiter. Die Headhunting, um das dann doch mal diesen unschönen Begriff zu benutzen, hat sich ausgeweitet bei uns, gerade im Führungskräftebereich. Man muss die Leute ansprechen, ja, die melden sich nicht mehr auf Anzeigen. Da haben wir also viel mehr Arbeit als früher, das muss man sagen. Der Markt bleibt angespannt. Im Moment hat man so das Gefühl, es hat sich ein bisschen entspannt. Zu Corona-Zeiten war es natürlich ganz schlimm. Da wollte keiner wechseln, kann man auch verstehen. Alle hatten andere Sorgen. Also das heißt, es ist eine richtige Herausforderung, der wir uns zwar gerne stellen, aber es ist kein leichtes Unterfangen.
So, da stelle ich mal gleich als erstes die Frage, so mit welcher Stellensuche könnte man euch am meisten challengen? Ich vermute mal irgendwie auf dem Land, aber welche Schulform, welche Fächer? Also wenn man
Ja.
das euch komplett fordern
Es
möchte.
gibt hier so einen internen Witz, der ist ein bisschen doof, der kommt von mir, ne? Aber nicht deswegen ist er doof, sondern ich sage dann manchmal, die Schule, die bilinguale Montessori-Mädchenschule auf dem Lande, die 15% unter Tarif bezahlt, sucht eine neue Lehrkraft. Na, so, jetzt kann man sagen, weniger Gehalt, dann muss man alle möglichen Qualifikationen mitbringen oder zusätzlich erwerben. Und jetzt ist das Land per se nicht schlecht, ne? Es wohnen ja viele, auch in ländlichen Gegenden. Aber man kann natürlich in einer Stadt wie Berlin oder Hamburg auf einen größeren Bewerberkreis zugreifen, weil Lehrkräfte aus unterschiedlichsten und ganz legitimen Gründen auch nicht so gerne umziehen.
Und ich vermute mal auch, dass wahrscheinlich Mathe-Physik-Lehrkräfte zu finden auch schwieriger ist.
Mathe, Physik, Naturwissenschaften war immer schwierig, aber man staunt. Also früher haben wir die Hälfte der Kandidatinnen, die wir vermittelt haben, waren Grundschullehrkräfte. Das hat wahnsinnig nachgelassen. Einmal, weil es zu wenige davon gibt. Zum anderen kann ich es mir gar nicht erklären, weil gerade dann müssten ja die Schulen kommen und sagen, Mensch, Lehrkehr, wir brauchen Grundschullehrkräfte. Kommen sie gar nicht so häufig, ne? Also das sind auch so die Rätsel des Business, was passiert da. Aber ja, du hast völlig recht. Naturwissenschaftslehrkräfte, zumal mit zweitem Staatsexamen, aber selbst Quer- und Seiteneinsteiger, wenn jeder Quer- und Seiteneinsteiger sucht, auch die öffentlichen Schulen, dann gibt es trotzdem nicht genug Mathelehrer, ne, und Lehrerinnen. Das muss man so sagen.
Ich sage ja mal, ich darf eigentlich gar nicht verraten, dass ich Mathematik zweites Staatsexamen habe.
Ja, du
Dann
bist auch.
dürfte ich meinen Job hier nicht
Ja.
machen.
Naja, du sprichst, wenn ich das sagen darf, du sprichst einen wichtigen Punkt an, ne? Also wie viele potenzielle künftige Lehrkräfte oder auch ausgebildete Lehrkräfte gehen dem System aus unterschiedlichsten Gründen verloren. Ist natürlich auch bei anderen Berufen so. Also man hat Koch gelernt und macht dann hinterher was anderes. Das finde ich völlig legitim und absolut in Ordnung, gerade bei einer langen Berufsbiografie. Aber es ist gerade wieder eine Studie erschienen vom Stifterverband. Die meisten Lehrkräfte steigen im Studium aus. Ne? Nun kann man ja sagen, ja gut, da studieren ja auch so viele, ne? Weil man sagt, ja, das kennt man irgendwie und Mathe oder Spanisch habe ich schon immer gemocht, ne? Aber was sind da die Gründe und wie viele gehen im Referendariat dann flöten, weil es einfach immer noch häufig sehr, sehr hart ist, was man da durchlaufen muss. Dann ist es noch verkürzt worden, häufig, um die Lehrer schneller in die Schule zu bekommen. Aber tut man da den angehenden Lehrkräften und den Schülern einen Gefallen? Das ist auch die Frage. Und dann gibt es die, die haben das Ganze durch und sagen, so, jetzt muss es aber doch noch was anderes geben im Leben. Ne? Und das ist eigentlich sehr schade, weil der Beruf selber ja, sehr sinnvoll ist, also sehr sinnstiftend ist. Ne? Man kann anderen etwas beibringen oder ihnen zumindest zeigen, wie sie sich das selber beibringen. Das ist ja heute eher das, was man als Lehrer, Lehrerin tun soll. Aber der Beruf ist zumindest nach meinem Fürhalten auch ein ganzes Stück weit fremdbestimmt. Ne? Man hat eben niemals im Mai oder im September Urlaub. Das
Richtig.
ist schon mal ein Punkt, ja. Im schlimmsten Fall muss man morgens um 8 schon in der Schule sein und dann im 45-Minuten-Takt da bis 13:45 Uhr durchgehen. Der Unterricht sollte immer vorbereitet sein, er muss nachbereitet werden. Man hat haufenweise Korrekturen, je nach Fach. Das heißt, ja, das ist ein vielfältiger Job, aber das ist auch ein Job, den ich zumindest damals empfunden habe, wo man auch ein ganzes Stück weit fremdbestimmt ist. Auch wenn man viele Möglichkeiten hat, die man vielleicht auf Anhieb gar nicht so sieht.
Jetzt hast du alle Gründe aufgezählt, warum ich diesen Job verlassen habe. Und ich finde das ja so interessant beim Job der Lehrkraft. Wir haben eine extrem hohe Fremdbestimmung und gleichzeitig eine extrem hohe Selbstbestimmung. Also ich fand sozusagen in den ganzen äußeren Strukturen, ja, dieses 8 Uhr Unterricht, Stundenplan wird vorgegeben. Man kann nur Urlaub machen in den Ferien. Und ja, ich kenne auch dieses Argument, aber du hast ja viel frei, wo ich sage, ja, aber nie dann, weil man möchte. So, das ist alles fremdbestimmt. Und gleichzeitig kann man ja durch die Unterrichtsgestaltung, wie gehe ich in Beziehungen mit den SchülerInnen, auch in der Schulentwicklung sehr viel Eigeninitiative einbringen. So, und das finde ich einfach total spannend. Und ich glaube, gleichzeitig ist das auch ein Konflikt, den man gut aushalten können muss. Ja, und das immer wieder gut austarieren. Und ich würde da jetzt auch gerne noch mal reingehen, weil du hast es ja eben schon gesagt, so beim Headhunting ist es für euch teilweise schwierig, weil wie vielleicht in der freien Wirtschaft hat man nicht so viele finanzielle Mittel. Man kann jetzt nicht sagen, so, ich werbe dich ab, weil du auf einmal 10.000 Euro mehr bekommst. Was macht denn dann eine Stelle attraktiv, beziehungsweise wodurch wird vielleicht auch ein privater Schulträger für, du hast gesagt, es geht ja da auch vor allem um Führungskräfte, attraktiv? Womit könnt ihr sozusagen die Leute, ich will sie jetzt nicht abwerben nennen, aber für eine andere Stelle begeistern, sagen wir es mal so?
Hast du gut ausgedrückt. Nein, abwerben ist wirklich der falsche Begriff. Das funktioniert nicht. Also ich will kurz was dazu sagen, Romy. Wenn du jetzt einen Vertriebler suchst in der freien Wirtschaft und der hat schon super Gehalt eigentlich, ne? Also immer aus dem Blickpunkt von. Ne? Und dann sagst du, jetzt kriegst du nochmal 40.000 Euro mehr, kannst aber 4 Tage in der Woche im Homeoffice bleiben. Also musst gar nicht umziehen, musst nur einmal die Woche hier zu uns fahren. Ja, ich würde mal vermuten, obwohl es da ja auch Engpässe gibt mittlerweile, dann hat man Bewerbung auf dem Tisch. Das ist im Bildungsbereich nicht möglich, leider nicht möglich. Komm gleich noch dazu, wo dann tatsächlich das auch nochmal finanziell sehr attraktiv sein kann. Aber du hast im Grunde, wenn ich da ein bisschen ausholen darf, den Punkt schon genannt. Wir haben gesagt, ja, das ist zum einen ja irgendwo auch fremdbestimmt, aber zum anderen ist es auch sehr selbstbestimmt. Natürlich kann es auch ein Vorteil sein, dass man nachmittags den Unterricht, wenn man möchte, zu Hause vorbereiten kann, dass man sagt, ich mache mal heute Nachmittag nichts, ich mache das heute Abend. Klar, das führt im schlimmsten Fall dazu, dass man mal am Wochenende sitzt. Ne? Das wollen viele natürlich dann auch nicht. Das ist völlig klar. Und trotz der knappen Mittel kann man ja viel gestalten. Also was man mit Schülern und Schülerinnen oder was die selber auf die Beine stellen, ja. Was für tolle Schulen, wenn man sie lässt, und das ist ein wichtiger Punkt, du hast das Stichwort Schulleitung dann, wenn man die Entscheider lässt, wenn man entscheiden kann, wenn man gestalten kann, das kann man immer noch, immer mit der Einschränkung, manchmal sind die Mittel zu knapp, manchmal ist das System zu starr, gerade im Öffentlichen, aber deswegen gibt es eben wunderbare Schulen und deswegen gibt es ja auch Schüler und Schülerinnen und auch Lehrer und Lehrerinnen, die sagen, also das ist eigentlich das Beste, was uns passieren kann. Das darf man nicht vergessen. Ich sage das deshalb, weil wir sind jetzt nicht die guten Beispiele dafür, aber weil es ja immer vom Ruf her so ist, na ja, will man das heute noch machen? Ja, will man was anderes sein Leben lang machen? Das ist für mich eher die Kernfrage. Und jetzt komme ich eigentlich zu deiner Frage. Ja, wie kann man Lehrer und Lehrerinnen begeistern, vielleicht nicht nur an staatlichen Schulen zu arbeiten, sondern auch an Schulen in freier Trägerschaft? Also freie Trägerschaft nennen die sich ja gerne die Privatschulen. Warum? Weil sie auch einen öffentlichen Bildungsauftrag erfüllen. Das heißt, einerseits ist der Unterschied ja gar nicht so groß. Man muss sich, wie du vorhin gesagt hast, auch an die Lehrpläne halten. Man hat einen Stundenplan, müssen Klausuren geschrieben werden, Noten müssen vergeben werden. Aber man hat tatsächlich im Idealfall einen größeren Gestaltungsfreiraum. Das geht schon bei den Lehrkräften los. Warum? Es gibt viele Schulen, die haben den 45-Minuten-Takt aufgeweicht oder völlig abgeschafft. Es gibt Lernbüros. Es gibt sehr stark projektorientiertes Arbeiten. Es gibt einen ritualisierten Alltag, der tatsächlich bei vielen freien Trägern im Ganztag auch gestaltet wird, wo dann nicht gesagt wird, ja gut, jetzt haben wir hier irgendwie einen Sozialpädagogen, jetzt sollen die mal alle dahin und dann sollen sie ihre Hausaufgaben machen, mehr Kapazitäten haben wir nicht. Das heißt, da gibt es Schulen, die haben erstmal eine kaufmännische Leitung, eine Geschäftsführung, die entlastet schon mal die Schulleitung, die sich um die pädagogische Gestaltung kümmern können. Dann hat man wirklich eine Verwaltung, das heißt eine Buchhaltung. Man hat ein Vollzeitsekretariat, am besten noch doppelt besetzt als Schulleitung. Man hat ein Leitungsteam, das man sich selber aufbauen kann. Das ist ja beim staatlichen Schulsystem, wenn man Glück hat, auch so. Oder man hat tolle Leute trotzdem, das ist ja gar nicht bestritten. Aber hier kann man sagen, Mann, mit uns klappt das nicht. Ne? Ich brauche hier jemand anderen oder du bist so engagiert, ich möchte dich hier gerne mit in die erweiterte Leitung reinnehmen. Und dann hat man ganz andere Möglichkeiten, weil man nicht alles selber machen muss. Und das gilt ja schon für die Lehrkraft, ne? Die muss ihr eigener Schulbuchverlag sein, muss kopieren, muss korrigieren und so weiter. Das wird einem nicht alles an der Privatschule abgenommen. Das ist völlig klar, aber ich glaube, man kann sich hier, es ist trotzdem viel Arbeit, also man muss nicht glauben, man kommt an eine Schule in freie Trägerschaft und hat dann nur halb so viel Arbeit, das nicht. Gerade wenn es offene Unterrichtsformen sind, ist es auch manchmal mehr Arbeit, zumindest am Anfang. Aber ich glaube, da sind wir wieder bei dem Sinnstiftenden, ja, es ist, glaube ich, erfüllender. Ganz häufig erfüllender, weil man hier auch freier agieren kann. Wenn man jetzt an Schule A ist und sagt, ja, das hat bestimmte Vorteile, aber hier stimmt es irgendwie da und da nicht, ja, dann geht man eben einfach zur Schule B. Das können Sie im staatlichen Schulsystem nicht machen. Wenn das Schulamt Sie an die Brennpunktschule gesetzt hat, was sicherlich gemacht werden muss, ne? Und die Schüler müssen auch beschult werden, denen soll eine Perspektive gegeben werden. Aber das schlaucht und da kommen Sie nicht weg. Dann hocken Sie da 20 Jahre lang und wollen das nicht. Und sind nicht bereit, die Verbeamtung aufzugeben, weil das ist ja ein Riesenschritt, das darf man nicht vergessen. Das gibt eine riesige Sicherheit, mehr Geld. Aber, was viele eben nicht wissen, auch die freien Schulträger vergüten mittlerweile besser, als sie es früher getan haben. Das ist eine Konsequenz des Fachkräftemangels, also auf der Höhe des TVL, manchmal übertariflich. Es gibt beamtenähnliche Versorgung, so heißen die. Das heißt, da kriegt man Zuschüsse zu allem Möglichen. Ja, da ist man also auch abgesichert. Denn was passiert, wenn man sich zu lange in einem starren System bewegt? Man ist verbrannt, man geht ganz raus aus dem System und dann hat man aber nur Lehrer oder Lehrerin gelernt. Also was macht man dann? Dann ist man irgendwann so weit und sagt, okay, jetzt spielt das Finanzielle gar keine Rolle mehr. Ja? Ich will auch nicht mehr an eine Schule in freier Trägerschaft. Ich will einfach raus aus Schule. Und dann landet man bei irgendwelchen Sozialprojekten. Das ist auch super. Da gibt's, es kann auch erfüllend sein. Aber man verdient dann ganz schnell 2000 Euro weniger. Ja? Das ist etwas, was wir leider im Alltag ganz häufig erleben. Also wir kommen häufig an Kandidaten, die an dem Punkt sind, wo sie sagen, ich will und kann gar nicht mehr. Und das ist sehr, sehr schade. Weil das eben auch zum Fachkräftemangel beiträgt.
Da habe ich jetzt zwei Impulse drauf, weil ich war mich genau in die andere Richtung. Ich wollte an eine Brennpunktschule und man hat mich nicht gelassen. Und deshalb bin ich rausgegangen aus dem staatlichen System, weil ich den Bezirk hätte wechseln müssen und mein Bezirksleiter wollte das damals nicht. Und ja, diese Fremdbestimmung, so man kann halt nicht wählen, an welche Schule möchte ich, welche pädagogische Auffassung habe ich, wo ist da auch ein Match? Ja, ich sag mal, das ist ja eigentlich das Schöne, dass wir so viele verschiedene Schulen haben von Montessori, manche, die noch wirklich sehr frontal arbeiten, wo ich sage, eigentlich kann man ja gucken, wo kann ich meine Stärken am besten einbringen und wo ist da sozusagen auch ein gutes Zusammenspiel? So, und das hat mich damals so sofort, wo ich gesagt habe, gut, ich bin, glaube ich, auch immer ein bisschen rebellisch, wo ich gesagt habe, wenn sie mir das nicht geben, dann gehe ich halt ganz. So, das ist so der eine Punkt, der mir in den Kopf gekommen ist, als du das jetzt erzählt hast. Und das andere, und ich finde, das ist ja auch entscheidend, es zeigen ja auch Studien, dass Gehalt alleine nicht ausschlaggebend ist. Ja, also dass ab einer bestimmten Grenze wir noch was on top packen können, ist aber uns nicht wirklich glücklicher macht. Und ich glaube, so wie du es jetzt gesagt hast, ja, wenn wir auf einmal 2000 Euro weniger verdienen, das schmerzt uns schon. Ob ich aber halt die 200 Euro mehr habe oder weniger, ist nicht immer das Argument, sondern dieses, Welchen Gestaltungsspielraum habe ich? Welche Entwicklungsmöglichkeiten habe ich vielleicht auch? Welche Benefits gibt mir vielleicht auch eine andere Schule? Dass das, glaube ich, noch viel mehr in die Waagschale mit reingegeben wird. Und was ich wahrnehme, und du kannst da gerne sagen, wie deine Wahrnehmung ist, dass vor allem auch dieses, habe ich einen Arbeitsplatz in der Schule, wird mir Arbeitsmaterial zur Verfügung gestellt, dass das schon einen ganz großen Unterschied macht.
Ja, also da bin ich ganz bei dir, aber du hast eigentlich ein anderes wichtiges Stichwort genannt oder ich nenne es jetzt, du hast es ja mit gemeint, das ist die Individualität. Also in der Schule bilden wir ja letztendlich, ja, das sind Individuen, ja, und das ist ja bekannt und wird ja auch kritisiert. Da gibt es ja auch wunderschöne Cartoons zu, ja, alle sollen jetzt irgendwie bei drei auf dem Baum sein und das eine ist ein Affe und das andere ist ein Elefant und das dritte ist eine Schnecke. Das funktioniert nicht. Das hat Bildung erkannt, wird nicht immer so umgesetzt, kann nicht immer so umgesetzt werden, aber es gilt für Lehrer und Lehrerinnen und auch für Schulleitungen gleichermaßen, ne? Der eine braucht die Sicherheit, der andere sagt, ja gut, der finanzielle Aspekt, das ist doch noch mal so ein Gap, das mache ich einfach nicht, ja, das sagt man aber vielleicht, wenn man jung ist, es ist auch erwiesen, ist auch nachgewiesen, die Jungen suchen eher die Sicherheit, sind ja auch bestimmte Menschen, die da in diesen Beruf reingehen, bestimmter Menschenschlag bei aller Individualität. Und je länger man das macht, das gilt aber für andere Berufe vielleicht genauso, aber die sind durchlässiger. Das heißt, da merkt man irgendwann, oh, jetzt möchte ich mal was anderes machen. Man hat ja Möglichkeiten, man kann mal auf eine halbe Stelle gehen. Das ist ja auch ein Vorteil, kann man bei den Privaten aber auch machen. Ne? Das ist immer eine finanzielle Erwägung. Auch der Staat zahlt einem keine volle Stelle, wenn man mal nur eine halbe Stelle macht, ein Schuljahr. Man kann ein Sabbatjahr machen. Auch das ist übrigens bei freien Trägern mitunter möglich. Ja, es gibt freie Träger, die haben Beamtenstellen. Ja, also da kann man sich abstellen lassen. Klar, es ist schwierigen Zeiten des Fachkräftemangels lässt, du hast das Beispiel mit dir genannt, mit der Versetzung, lässt deine Behörde dich gehen. Ne? Aber grundsätzlich ist es möglich, man kann sich beurlauben lassen. Und das ist eigentlich das, was ich hier einfach mal deutlich machen möchte. Gerade wenn man jung ist, heutzutage wird man in den meisten Bundesländern verbeamtet im staatlichen Schuldienst. Das geht bis 40, manchmal drüber hinaus. Warum geht man denn nach dem Studium? Das machen ja einige ins Ausland. An die deutschen Auslandsschulen zum Beispiel. Warum geht man nicht einmal die ersten 5 Jahre an eine Privatschule? Was man da mitbekommt, was man da für Erfahrungen macht. Dann entweder bleibt man dort oder man sagt, das war eine gute Erfahrung. Jetzt gucke ich ein bisschen mehr auf die Kohle. Ja. Oder das, was ich da mitgenommen habe, da zehre ich noch von, weil ich da nicht 25 Jahre an derselben Schule dasselbe mache. Also das ist dann jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, aber so vom Grund hin und her, sondern ich habe hier mal was anderes kennengelernt. Oder ich lasse mich beurlauben nach 10 Jahren, gehe mal für 3. Ich hatte gerade gestern einen Kandidaten, der das gemacht hat, gehe mal für 3 Jahre nur eine Schule in freier Trägerschaft als Leitung. Ja, nicht umsonst. Viele Schulleiter deutscher Auslandsschulen, die ja per se Beamte sind. Also die müssen immer über die zentralen Stellen fürs Auslandsschulwesen entsandt werden. Auch die haben Schwierigkeiten, ihre Stellen manchmal zu besetzen. Nach New York und Kapstadt will jeder, ne? Aber nach Mumbai oder Addis Abeba will eben nicht jeder. Ne? Kann man nicht surfen? Das geht nicht. Dann haben die Schwierigkeiten. Aber was ich eigentlich sagen wollte, die schnuppern im Grunde Privatschulluft, weil die viel freier sind an den deutschen Auslandsschulen, auch viel besser ausgestattet in der Regel, muss man sagen, auch Unterschiede. Und die interessieren sich dann häufig für Schulleitungsstellen im Bereich der freien Träger. Und da kann man idealerweise, sage ich, kann man gestalten und man kann das gleiche Gehalt bekommen. Das gilt auch für Angestellte. Also es gibt Schulen, die Aufstiegsmöglichkeiten sind ja viel durchlässiger. Im Schulsystem muss man ja ganz viele Voraussetzungen erfüllen. Muss man teilweise auch, wenn man Schulleiter einer privaten Schule ist. Warum? Weil das Land das so vorgibt. Die sind da unterschiedlich streng. Aber im Idealfall kommen sie viel schneller in Entscheidungsfunktionen. Das Problem ist, auch im staatlichen Bereich, viele wollen gar nicht leiten. Ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Aber die, die das wollen oder die mitgestalten wollen, die haben an Schulen in freier Trägerschaft natürlich einen viel leichteren Aufstieg. Und wenn ich sage, da gehen die Gehälter auch von 80.000 bis 120.000 und manchmal sogar drüber, dann kann man sagen, dann stimmt einfach auch das Argument mit dem Gehalt nicht mehr ganz.
Und das finde ich ist ja auch das Spannende, ja, dass wir da auch gucken müssen, welche Glaubenssätze kursieren da noch so im Markt. So, ich glaube, es ist ganz fest so dieses, ach, an einer freien Schule verdient man weniger. was vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch stimmt.
Ja, das
Und
ist
auch
schon auf.
da finde ich es wichtig, ist ja auch immer zu gucken, auch wenn wir in der Wirtschaft Stellen besetzen, bei dem einen Unternehmen verdiene ich mehr und bei dem anderen weniger, aber wie erfüllend ist mein Job? Wie ist quasi das Kollegium? Wie ist die Kultur? Was kriege ich noch an Sonderleistung? Ja, bekomme ich diese, also dass man das ja gar nicht so Zahlen, Daten, faktenmäßig vergleichen kann, sondern da ja noch ganz viel mehr reinspielt. Und wenn wir da mal so reinschauen, ihr seid ja sozusagen auch die Personalberatung. Und wenn jetzt ein Schulträger Lehrkräfte oder auch Führungskräfte für die Schulen suchen und man sagt, wir sind ja in diesem War of Talents, alle brauchen die und wir haben wenig. Was sind so drei Punkte, die du Bildungsträgern sagen müsstest? Was müssen sie tun, damit sie wirklich attraktiv sind? Also was macht eigentlich einen guten Arbeitgeber an der Stelle aus? Was ist, und das wirklich aus eurer Erfahrung, weil ihr sucht ja auch die Person und wisst, was wünschen die sich, welche Bedürfnisse haben die?
Ja, jetzt hast du mich natürlich erwischt. Es müsste ja wie aus der Pistole geschossen bei mir kommen. Ja, und da sind wir tatsächlich bei einem Punkt, den ich gar nicht so sehr betonen möchte, weil ich ja das Beispiel gebracht habe, wenn man einmal völlig verbrannt ist, dann kommt man plötzlich mit 2000 Euro weniger aus, weil man völlig aus diesem System Schule rausgeht. Ja, dann spielt das finanzielle Argument da gar nicht mehr so rein, obwohl es natürlich wehtut. Nein, das Gehalt ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ja, es müssen für die Leistung, die man da erbringt, das gilt für die Lehrkräfte auch, müssen das adäquate Gehälter sein, müssen das attraktive Gehälter sein. So, sie müssen aber, und das ist die Fehlannahme, also aus meiner Perspektive, ist, man darf sich nicht immer am Beamtentum messen. Ja, so, es muss aber gut sein. Das ist das Erste. So, das Zweite ist, die Gestaltungsmöglichkeit, also auch da wiederhole ich mich, ja, die Gestaltungsmöglichkeit heißt, ich muss hier auch wirklich was tun können, ich muss auf die Schüler und Schülerinnen eingehen können, ich muss auch Projekte realisieren können, wenn ich etwas benötige, dann muss ich auch ein offenes Ohr finden, also der Fisch stinkt vom Kopf her, ne, sagt man ja. Also wenn das dann immer von oben heißt, nein, haben wir nicht, können wir nicht, wollen wir nicht, haben wir immer so gemacht, das funktioniert nicht. Das muss möglich sein. Das ist auch ganz häufig so. Und das Dritte, muss natürlich sein, die Arbeitsbelastung, die da ist, die muss irgendwo abgefedert werden. Und die kann abgefedert werden, indem nicht nur die Ausstattung schön ist. Ich meine, es ist ja was ganz anderes. Man kommt in eine Schule rein, die, es ist alles schön, ja, nicht nur die berühmten Schüler- und Lehrertoiletten, über die dann häufig in den Chats gemeckert wird, sondern das Lehrerzimmer ist toll oder ich habe ein Zweierbüro, ich habe einen Rückzugsraum, da gibt es sogar ein Sofa, ja, da gibt es einen Tischkicker, das klingt jetzt, da gibt es einen Massagesessel, das klingt albern, ja, aber es ist so, die Klassenräume sind hell, freundlich, offen gestaltet, das ist alles an Materialien da. Ich habe vielleicht kleinere Klassen, ja, habe zu Hause nicht mehr so viel Arbeit mit diesen Korrekturen, die zyklisch anfallen. Das sind Punkte, darauf sollte jede Schule, aber insbesondere eine Schule in freier Trägerschaft achten, dass man sich einfach wohlfühlt bei dieser Arbeit, denn man verbringt ja sehr viel Zeit.
Und ich finde, das Wort Wohlfühlen ist so wichtig. So, ich kann mich noch ganz genau erinnern, als ich in den Verlag gegangen bin und an meinem ersten Tag einen Blumenstrauß hatte und einen Laptop bekommen habe und ich so, oh, ich muss mir den nicht selber kaufen. Und ja, da ist so ein Arbeitsplatz, wo ich arbeiten kann, wo ich auch mal Sachen liegen lassen kann, dass das so ein gutes Gefühl für mich war. Also zum einen natürlich diese, welche Ausstattung gibt es, welche Prozesse und Strukturen. Und gleichzeitig kann ich mich auch erinnern, als ich mal eine Teamentwicklung an einer Schule gemacht habe, ich bin da so morgens rein und dachte, oh, was für eine schöne Schule, ein schönes Gebäude. Dachte, oh, hier hättest du gerne als Lehrerin gearbeitet. Und dann habe ich aber im Workshop gemerkt, welche Teamkultur da ist. Da war nichts von Wertschätzung, ja. Und ich dachte, ich kann mir schon vorstellen, wie die Kommunikation mit den Schülern ist, allein schon an der Kommunikation unter den Lehrkräften. Und ich glaube, auch das ist ein entscheidender Faktor, weil nämlich das Äußere und das Innere so viel zum Wohlfühlen beiträgt und die meiste Zeit in unserem Leben verbringen wir auf Arbeit. Und ich glaube, das müssen wir uns sehr bewusst machen. Und das ist auch mal das, was ich so Arbeitgebern, sei es in der Wirtschaft, in der Verwaltung, in Schulen sage. Ihr müsst eigentlich das herausstellen, wofür ihr steht. Und ich bekomme das bei vielen privaten Schulträgern nicht mit, wo ich immer sage, ihr macht eigentlich so viel Tolles. Diese Gestaltungsspielräume, zeigt das nach außen, weil das ist, wie du jetzt gesagt hast, auch ein Magnet, um engagierte Lehrkräfte zu gewinnen, die wirklich was bewegen wollen. Und darum geht es uns ja letztendlich.
Gut, da sprichst du also gut. Man muss immer sagen, und da bin ich eben dann doch kein Geschäftsmann. Ja, es gibt super öffentliche Schulen, wo das funktioniert. Ja, wo ein tolles Verhältnis ist unter den Kollegen, wo die Schulleitung vieles ermöglicht. Die Frage ist immer, wie kommt die Schulleitung an die Kompetenz? Wie wird sie befähigt? Ja, genau diese Sachen, die heutzutage gemacht werden müssen und da sein müssen, umzusetzen. Ja, das hat auch mit Mitteln zu tun, hat aber auch mit Befähigung zu tun. Das ist auch nicht bei jedem freien Träger so. Ja, also auch da hatten wir eine Vermittlung im vergangenen Jahr. Da kam der Lehrer in die Schule, dann gab es die erste Konferenz. Da wurde der nicht vorgestellt, da wurde nichts erwähnt, ne, da wurde der nicht begrüßt und dann sollte der halt in seine Klassen gehen. Und da gab es dann auch diese unschöne Atmosphäre. Aber das ist eben nicht der Regelfall. Das muss man eben auch sagen. Ne? Was ganz wichtig ist, möchte ich noch erwähnen, Romy, die Sicherheit. Ne? Denn wenn wir schon sagen, ja, die Beamtung kann man die schlagen, in gewisser Hinsicht kann man sie nicht schlagen. Ja? In anderer Hinsicht kann man sie schlagen. Das kommt immer darauf an, wie der Schulträger aufgestellt ist, also in finanzieller Hinsicht, aber auch die Sicherheit. Früher, als ich angefangen habe, also vor 17 Jahren, hat circa die Hälfte unserer Kunden die Be Verträge befristet. Ja, das ist in der freien Wirtschaft ja durchaus auch üblich. Und ehrlich gesagt ist es auch gar nicht schlimm, denn wenn man sich da wohlfühlt und gute Arbeit macht, dann wird man, gerade als Mathe-Physiklehrerin, ne, aber auch ich mit meinem Deutsch und Spanisch, wird man natürlich nicht entlassen. Das ist ja völliger Quatsch. Da wird der Vertrag irgendwann entfristet. Ja, also da sollte man keine Angst vor haben. Aber die Schulen haben erkannt, ne, dieser Sicherheitsaspekt ist wichtig und die große Mehrzahl der Schulen, mit denen wir arbeiten, bietet mittlerweile unbefristete Verträge an. Klar, in der Probezeit kann man immer gekündigt werden und wenn es einem nicht gefällt, wird man sowieso gehen, ne? Aber da kann man eben auch gehen. Da sind wir wieder bei dem Aspekt von vorhin, ne?
Und ich finde, was, und das möchte ich jetzt nochmal unterstreichen, was du jetzt so gesagt hast, quasi eine sichere Personalsituation für Schulen, hat nicht nur was mit Personalgewinnung zu tun, sondern auch Onboarding, die Mitarbeiterbindung, während sie arbeiten. Und ich finde, was auch ganz oft vergessen wird, ist auch ein gutes Offboarding, ja. Auch wenn Lehrkräfte sich entscheiden zu gehen, sei es, weil sie umziehen oder irgendwie nochmal was anderes machen wollen, wie begleite ich auch meine Lehrkräfte, sozusagen dann, wie verabschiede ich sie? Weil das ja auch ganz viel auf unser Image einzahlt. So. Und wenn ich zwar generell zufrieden war und aus persönlichen Gründen jetzt aber wechsle, würde ich vielleicht meinen Arbeitgeber nochmal empfehlen und sagen, hey, wenn du da irgendwie hingehst, ich kann dir eine gute Schule empfehlen. Und das ist, glaube ich, wichtig. Auch, dass ihr so, ja? Vermittlung ist das eine. Und den passenden Bewerber oder Bewerberin zu finden dort für die Stelle. Aber auch, wie begrüße ich die Person? Hole ich sie schon ab? Ja, weil ich kenne das so, dass man kriegt dann, ja, sie dürfen bei uns anfangen in 2 Monaten und dann hört man von dem Arbeitgeber nichts mehr und fragt sich, wo muss ich eigentlich hin und zu welcher Uhrzeit muss ich da sein? Und ich glaube, das müssen wir uns auch bewusst machen und das macht, glaube ich, auch einen guten Arbeitgeber aus und wird, glaube ich, auch den Arbeitsmarkt und die Situation in den nächsten Jahren auch sehr mit beeinflussen können.
Ja, das denke ich auch, Romy. Wobei wir sprechen jetzt sehr viel eben vom Arbeitgeber, ne? Also hier zum Beispiel von den freien Schulen. Ich möchte nochmal den Fokus legen auf die Pädagoginnen, ja, auch auf die Erzieherinnen, ne? Sozialpädagogen, die dann an Schulen häufig arbeiten, aber eben auch auf die Lehrkräfte und die Leitungskräfte. Ja, das unschöne Wort Wettbewerb, ne? Im Bereich der Bildung. Die freien Schulträger. Klar, bei manchen funktioniert das auch nicht, die haben es auch nicht erkannt, die können das nicht leisten, wollen das nicht leisten, aber die stehen eben im Wettbewerb mit den öffentlichen Schulen und mit anderen freien Trägern vor Ort. Und dann strecken die sich schon. Ja, das heißt, die Möglichkeit hier zunehmend bessere Konditionen zu finden, wo man sich wohlfühlt, wo man sich entfalten kann, die sind eben grundsätzlich gegeben. Und deswegen gibt es auch eine Beratung wie unsere. Ja, wir wissen auch nicht alles, weil wir ja im Alltag nicht dabei sind bei den Schulen. Aber wenn wir mal eine Schule hatten, wo es nicht so gut geklappt hat, ja, oder mehrfach nicht geklappt hat, ja, dann ist es auch kein Kunde mehr von uns, dann können wir sie nicht mehr empfehlen. Oder wir können wenigstens auf die Knackpunkte hinweisen, ne? Denn was wir wollen, ist, dass beide Seiten langfristig miteinander zufrieden sind. Das klingt jetzt nach einem Verkaufsgespräch, aber das ist eine ganz ökonomische Geschichte. Wir wollen nicht nach der Probezeit Ersatz suchen. Ja, das hält uns nur auf. Und wir wollen auch den Kandidaten nicht verlieren, weil wenn der glücklich ist, du hast das Wort Empfehlung ausgesprochen, wenn der glücklich oder zumindest zufrieden ist, Glück ist ja so ein großes Wort, ja, dann empfiehlt er uns mal weiter, das kommt ja durchaus vor. Oder wenn er oder sie, und sei es nur aus privaten Gründen, plötzlich von Brandenburg nach Baden-Württemberg zieht, dann wenden sich die Leute auch wieder an uns, ne? Und das ist natürlich eine tolle Sache. Kriegen wir nicht immer hin, aber so sollte es sein.
Das ist, glaube ich, total wichtig, dass wir immer gucken, aus welchen Perspektiven sprechen wir und wie bringen wir auch die Bedürfnisse von beiden Seiten irgendwie zusammen, weil ich glaube, ja, wenn die beide erfüllt sind, dann kann es eine gute Arbeitsbeziehung sein und letztendlich geht es ja auch darum. So, ich schaue jetzt so ein bisschen schon auf die Zeit und
Ja.
fand das jetzt bisher auch ganz rund. Gibt es noch was, was ich vielleicht noch nicht erfragt oder angesprochen habe, wo du sagst so, Rumi, vorher dürfen wir den Podcast hier nicht beenden?
Ja, gute Frage. Da muss ich tatsächlich kurz nachdenken. Ich habe natürlich auch ein paar Notizen gemacht, deswegen schiele ich ab und zu mal so nach unten. Na, mit dem Freisprechen ist das ja so. Ich glaube nicht wirklich. Also es gibt viele Aspekte, die man noch ansprechen könnte. Ich kann nur, muss ich aber nicht empfehlen, die Leute sind ja Erwachsene. Ich kann nur empfehlen, dass man guckt, welche Möglichkeiten hat man, dass man sich mal was traut. Denn das ist der große Vorteil des Fachkräftemangels für die Fachkräfte. Sie können sich das ja aussuchen. Ja, also wenn es dir hier nicht gefällt, gehst du halt woanders hin. Ja, ist nicht gut, ständig zu wechseln, besonders wenn es mit dem Umzug verbunden ist. Das muss man nicht machen. Man sollte sich, und das ist auch kein Tipp eigentlich, sollte auch jeder, man sollte sich das genau anschauen. Ja, auf das Bewerbungsgespräch achten. Mit wem achtet man? Ja, die richtigen Fragen stellen. Gibt es eine Willkommenskultur? Wie ist der Fachbereich aufgestellt? Darf ich hospitieren? Kann ich meine Kollegin kennenlernen? Na, vielleicht irgendwann im Zweit- oder Drittgespräch auch nach dem Gehalt und nach Gehaltsentwicklung und Boni und so weiter fragen nach Aufstiegsmöglichkeiten, wenn man daran interessiert ist. Das kann man ja alles ganz anders abklären, als wenn man im staatlichen System, das ist relativ klar, das hat ja auch Vorteile, ne? Aber das kann man machen. Also wirklich seine eigene Zukunft gestalten, vielleicht tatsächlich auch mal ein Sabbatjahr, ein halbes Jahr Pause einlegen. Und wenn es einem da nicht gefällt, ja gut, dann geht man halt, wählt man halt die Sicherheit. Also ich will einfach eine Lanze brechen dafür, dass man hier ein bisschen wagemutiger wird, dass man sich entwickeln kann. Und ich kenne Leute, also die haben so tolle Wege genommen, teilweise über einen Auslandsschuldienst, teilweise aber auch selbstgesuchte Wege, haben sich zusätzlich qualifiziert, also haben sich auch in einem Beruf, von dem es ja immer heißt, ja, da macht man jetzt 30 Jahre dasselbe. Nein, das ist ja nicht so. Ja, das gilt sicherlich auch für Lehrkräfte an staatlichen Schulen, aber gilt im privaten Bereich allemal. Also sich wirklich ein Arbeitsfeld zu suchen, das einen erfüllt.
Und ich finde, das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis, so wirklich auch zu gucken und selbst zu erleben. Und ich finde das immer, sobald man irgendwo ist, kriegt man ja schon ganz viel mit. Ja, wie reden die Menschen miteinander? Wie werde ich begrüßt? Ich merke das immer, wenn ich an Schulen komme, begrüßen mich die SchülerInnen. Fragen Sie, wer sind Sie und wohin wollen Sie? Können wir Ihnen helfen? Das zeigt schon so viel von der Kultur an der Schule. Und das ist, ja, also weil erzählen können wir vieles, Webseiten können wir auch lesen, aber wie es dann wirklich aussieht, das merken wir meistens vor Ort.
Ja, und hoffentlich nicht zu spät. Ja,
Ich danke dir. Dann würde ich sagen, gehen wir in die
sehr gerne.
Check-out. Und ich habe ja gesagt, ich habe noch drei Sätze vorbereitet, weil mir immer
Ja, ich
wichtig
bin
ist.
vorgewarnt.
Auf das starke Ich, auf das starke Team und die starke Gesellschaft zu schauen. Und dann starten wir mal mit dem starken Ich. Ein guter Job stärkt den einzelnen Menschen, wenn.
Da komme ich. Starker,
Ich wiederhole nochmal den Satz.
ja, ich darf ja nachdenken, ne? Aber ein starker Job stärkt den einzelnen Menschen.
Wenn.
Ja, jetzt will ich auch nichts Dummes sagen, ne? Wenn er als Mensch nicht zu kurz kommt. So, was heißt das? Im Job muss es eine gewisse Erfüllung geben, es ist einfach viel zu viel Lebenszeit, die wir da reinstecken. Und man muss auch Work-Life-Balance, ne? Das Thema haben wir, Schlagwort haben wir noch gar nicht genannt. Man muss auch seine Grenzen setzen. Ja. Und wenn man das hinbekommt, ja, dann hat man es, glaube
Danke dir. Dann kommen wir mal zum starken Team. Teamarbeit wird essentiell für Mitarbeiterbindung, weil.
Weil die Erfahrung, das Klischee zeigt, dass gerade im Beruf für Lehrer und Lehrerinnen Teamarbeit aus unterschiedlichsten Gründen viel zu kurz gekommen ist und das Wagnis, Teamarbeit, weil das ja auch erstmal Aufwand ist, weil das Zeit ist, die man investieren muss, weil man sich auch auseinandersetzen muss im Team, letztendlich eine Entlastung darstellt, den Zusammenhalt stärkt, positive Effekte in alle Richtungen hat und genau wieder zu dem führt, was wir schon mehrfach gesagt haben, zum Wohlfühlen. Deswegen ist Teamarbeit so wichtig.
Und dann kommen wir zur starken Gesellschaft. Und da gucken wir so ein bisschen auf Schule und wie wirkt sie auf die Gesellschaft. Wenn Lehrkräfte und Leitungskräfte an Schulen zufrieden sind, wirkt sich das auf die Gesellschaft positiv aus, weil...
Ja, das ist ja so ein bisschen autosuggestiv, ne? Dann, was willst du als Lehrerin jetzt von mir hören? Und ich meine das nicht böse von mir, ne? Weil zufriedene Menschen ihre Zufriedenheit an andere weitergeben. Ich wollte aber eigentlich was anderes sagen, was vielleicht nicht so ganz passt. Also ja, weil dann die Vielfalt, vielleicht passt das, weil dann die Vielfalt, die wir ja haben, die wir ganz oft vergessen, ne? Also mir fällt es in Situationen auf, wo ich wirklich mal ganz woanders bin oder ganz andere Leute treffen. Das klingt auch banal, aber wir sind ja alle so unterschiedlich, ja? Und diese Vielfalt, die muss einfach zu tragen kommen. Und das kann sie, wenn die Lehrkraft die Schule findet, den Arbeitsplatz findet. Es muss ja Schule hat ja auch mehr Arbeitsplatz als nur unterrichten. Wenn die Leitungskraft die Schule findet, wenn die Schule die Mitarbeiter findet, die wirklich im Idealfall zu einem passen, wo man sich verwirklichen kann, wenn dieser Vielfalt Rechnung getragen wird, dann ist das positiv für die Schüler und Schülerinnen, dann trägt das in die Gesellschaft. Schule ist ja auch über außerschulische Lernorte und so weiter vernetzt. Und ja, weiß nicht, ob es passt, aber es ist meine Antwort, Romy. Individualität und Vielfalt muss man, glaube ich, da zusammendenken. Und diese bunte Schullandschaft, staatliche, freie Träger, Montessori, Waldorf, bilingual, was man sich so vorstellen kann, die gilt es zu stärken. Und dann haben wir auch in der Gesellschaft, blödes Wort, unseren Nutzen davon, unsere Freude
Also die Antwort nehme ich sehr, sehr gerne an, Jörg,
daran. Ja,
weil
danke.
ich es total, vor allem in der heutigen Zeit, wichtig finde, dass wir Vielfalt mehr stärken und vor allem nicht gucken, was ist richtig oder falsch, sondern was ist für jeden Einzelnen förderlich.
Naja, gerade in politischer Hinsicht auch, ne? Also Vielfalt muss man anerkennen. Wir sind nicht alle gleich, ja. Es gibt nicht nur das eine Deutschland und man muss nicht alles tolerieren, akzeptieren, darum geht es nicht, ne? Aber grundsätzlich das als Selbstverständlichkeit zu sehen und sich nicht daran zu stören, ist mir doch egal, ob zwei Männer heiraten, ja, ist mir doch egal, ob Kinder auf der Waldorfschule eben handwerklich dann diese Eurythmie, den Namen tanzen, wenn die das wollen, wenn sie das erfüllt, wenn sie damit etwas für ihren individuellen Lebensweg bekommen, dann ist das völlig in Ordnung. Und das stört die Gesellschaft nicht, das stört den Zusammenhang der Gesellschaft nicht, sondern das trägt dem Leben Rechnung.
Ich finde, das sind doch schöne Abschlussworte. Und damit bedanke ich mich für deine Zeit und deine Gedanken hier.
Also ich habe zu danken für das tolle Gespräch, Romy. Hat mich sehr gefreut. Ich war ja ein bisschen nervös, hatte ich dir ja gesagt. Aber war klasse, hast du super gemacht. Und ja, freue mich, wenn das Ganze auch ein bisschen Resonanz hat für uns beide.
Danke dir. Ich hoffe natürlich, dass du wieder einige Impulse für dich mitnehmen konntest. Und ich glaube, es ist nochmal deutlich geworden, dass natürlich das Gehalt auf der einen Seite entscheidend für eine Attraktivität eines Arbeitgebers ist, dass es aber genauso entscheidend ist, welche Entwicklungschancen wir zum Beispiel haben. Und genau hier setzt ja auch meine Arbeit als New Work und Leadership Coach an, weil ich zum einen Organisationen begleite, dass sie zu wertschätzenden Arbeitsumgebungen werden und zum anderen natürlich auch angehende und aktive Führungskräfte in ihrer Führungsrolle stärke, sodass sie sehr bewusst auch solche Arbeitsumgebungen gestalten können. Und wenn du dich als Führungskraft weiterentwickeln möchtest oder aber auch eure Führungskräfte sozusagen in der Organisation stärken möchtest, dann könnte mein Leadership-Programm Zusammenwachsen für dich spannend sein, denn hier begleite ich Führungskräfte aus unterschiedlichen Kontexten, sei es aus der Wirtschaft, aus der Verwaltung, aus Kliniken und auch aus Schulen, über 8 Monate intensiv. Der nächste Durchgang startet jetzt schon am 8. Mai. Die nächsten sind dann aber im Herbst und Frühjahr wieder angesetzt. Also melde dich gerne bei mir, wenn du mehr erfahren möchtest, beziehungsweise findest du den Link zu dem Programm und zu meiner Website auch in den Shownotes. Und damit wünsche ich dir jetzt einen guten Start in die Woche.